Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Scouting Report. Mein Name ist Lennart Knupper und heute an meiner Seite ist richtig. Ich sitze heute hier nämlich alleine, denn der liebe Jonas ist krank geworden nach seiner Reise nach Italien. Er hatte, so wie er es mir erzählt hat, auf jeden Fall ein schönes Wochenende gehabt. War dann auch bei einem Milan-Sieg im Stadion, hat also im San Siro einen Heimsieg vom AC Milan mitbekommen. Die treten dann heute Abend, ich nehme es am Mittwoch gerade auf, dann auch im San Siro im Champions League Halbfinale gegen Inter Mailand an, also ein Mailänder Derby. Pure Spannung, aber ich werde die heutige Folge dann, wie gesagt, ein bisschen alleine machen. Daher gibt es natürlich auch kein Einstiegsthema und wir fangen direkt an mit den Spieltagskategorien und da hat mir Jonas natürlich, das hat er zum Glück dann noch geschafft, hat mir seine Spieltagskategorien zukommen lassen und dann fangen wir direkt mit dem Spieler des Spieltages an. Da haben Jonas und ich uns überraschenderweise ausnahmsweise mal für den gleichen Spieler entschieden und zwar haben wir beide Philipp Clement vom 1. FC Kaiserslautern genommen, denn er hat jetzt keine Begründung dargestellt, aber ich vermute, dass unsere Begründung ungefähr gleich ist, denn nicht nur hat er ein starkes Spiel gemacht, war auch an mehreren Toren beteiligt, hat auch den entscheidenden Ausgleichstreffer dann in der 90. Spielminute gemacht, aber die ganze Story dahinter ist interessant. Also in Philipp Clement hat jetzt in den letzten Wochen, ich als Kickbase-Besitzer von ihm, habe ihn natürlich vor 2 Wochen abgegeben, war auf jeden Fall, hat man gemerkt, dass in den letzten Wochen saß er häufiger auf der Bank, war natürlich auch mal krank, hatte eine Erkältung vor mehreren Wochen und ist danach irgendwie nie wirklich zurückgekommen, ist auch nicht in die Startelf rotiert irgendwann und in diesem Spiel konnte er einfach wieder seine ganze Klasse zeigen. Also ein Philipp Clement ist und muss man so sagen, bleibt einer der besten und wichtigsten Spieler in dieser Liga und das hat er jetzt nochmal beim 3-3 gezeigt. Also er hat das 2-3 in der 88. Minute vorbereitet, das 3-3 hat er dann höchstpersönlich selber per Freischuss gemacht, ein wunderschöner Freistoß, by the way. Also das hätte man auch als Tor des Spieltages sehen können. Ich habe es jetzt nicht gemacht. Aber darauf kommen wir später zu sprechen. Nein, auch der Jubel zeigt eigentlich, glaube ich, was in Philipp Clement aktuell vorgeht. Also er jubelt ja schon in Richtung Bank, könnte man fast sagen. Was der Jubel jetzt genauer bedeutet, das mag ich jetzt nicht ausführen. Aber es war auf jeden Fall schon, ich glaube, da ist auch eine Menge Ballast von ihm abgefallen, denn er ist und bleibt einer der besten Spieler bei Kaiserslautern und was er am Ball kann, ist halt einfach überragend und ich frage mich immer noch, warum er nicht häufiger Startelf spielt und das zeigt er da eigentlich auch, dass er eigentlich zu mehr imstande ist und Trainer Dirk Schuster definitiv häufiger auf ihn setzen sollte. Kommen wir zu der Szene des Spieltages und die Szene des Spieltages bei Jonas war im Spiel von der Eintracht Braunschweig gegen den SV Sandhausen. Und zwar spricht er da von dem entscheidenden Tor. Und zwar von der Wieber-Grätsche. Ich glaube, es war Wieber. Vom 2-1 von Braunschweig. Und da kann ich Jonas nur zustimmen, denn er hat mir geschrieben, was eine geile Aktion. Absolut. Also generell die letzten 8 Minuten, die waren ja komplett kurios bei dem Spiel. Also was da dann auf einmal abging, das kann man gar nicht in Worte fassen. Ich habe das Spiel, wie ich schon letzte Woche angekündigt, in voller Montur und komplett 90 Minuten gesehen. Ja, es war Wiebe mit der Grätsche. Und ja, einfach der Wahnsinn. Also der Spieler wird in der 64. Minute eingewechselt, davon jetzt mal ganz abgesehen. Aber erstmal erzielt, ich muss mal ganz genau schauen, richtig, in der 83. Minute erzielt Dekali dann in einem Kuddelmuddel des 1-0. Ob das jetzt eine verdiente Führung war für Braunschweig, sei mal dahingestellt. Also Sandhausen war zum Beispiel in der ersten Halbzeit die klar bessere Mannschaft und die klar dominantere Mannschaft. Und da hätte, wäre es nicht überraschend, wenn Braunschweig da geführt hätte. Sandhausen da geführt hätte. Also alleine Ademi hatte, glaube ich, 3 Riesenchancen, die hätte er machen müssen. Und dann die zweite Halbzeit hat dann komplett nachgelassen. Also die erste Halbzeit war eigentlich echt ein richtig, richtig gutes Spiel, nur die Tore haben gefehlt. Und dann flachte die zweite Hälfte echt wirklich ab. Es gab kaum Chancen, es gab kaum Szenen, die man jetzt unbedingt ansprechen müsste. Und dann begann halt die Schlussphase. Und da war dann halt der Startschuss, war das 1-0 von Dekali in der 82. Spielminute. Und da, wie gesagt, nach einer Ecke, Kuddelmuddel, Ball fliegt rein, 1-0. Alle im Eintrachtstadion sind wahrscheinlich da schon von einem Heimsieg ausgegangen. Aber dann keine 5 Minuten später, es waren 6 Minuten später, ist dann Alexander Tschirov dann bei einem Eckball komplett richtig, nach einer Ecke von Okorochi, und köpft den Ball eigentlich auch aus dem Nichts, so war es mein Gefühl, zum 1-1 in die Maschen. Und dann habe ich mich eigentlich auch schon auf so ein 1-1 drauf eingestellt, aber Aaron Donko hat auf jeden Fall was dagegen, denn keine Minute später sorgt er eben für das 2-1 und um nochmal hier die starke Szene von Wiebe daraus herauszuheben, die Grätsche, wie er den Ball erkämpft, und ist natürlich eine sehr spielentscheidende Szene und verhilft Braunschweig aktuell auch zu einem sehr komfortablen 13. Tabellenplatz, aktuell 5 Punkte Vorsprung vor Platz 16, das ist 9 Spieltage vor Schluss. Natürlich eine sehr wichtige Rolle und auch ein sehr, sehr guter Tabellenplatz für die Aufsteiger. Meine Szene des Spieltages ist im Hamburger Volksparkstadion passiert und die Szene beschreibt einfach den HSV perfekt im Frühling, sei es oder einfach generell in der Saisonschlussphase. Denn ich frage mich, was sich Muheim da gedacht hat. Also der Paderborner Spieler läuft ja ganz klar aus dem Strafraum raus und eigentlich gibt es keine weitere Möglichkeit, dass das irgendwie gefährlich wird. Und Muheim ist dann leider so blöd, muss man ja ehrlicherweise sagen, und tritt ihm dann dabei auf die Hacken, sodass es dann einen Elfmeter für Paderborn gibt, die jetzt nach dem 2-1 für den HSV jetzt auch nicht wirklich Torchancen hatten. Also HSV war da die dominantere Mannschaft, muss man ehrlicherweise sagen, und war eigentlich drauf und dran dabei, eigentlich das 3-1 zu erzielen. Und Muheim hat dann dafür gesorgt, dass das Spiel 2-2 ausgeht. Auch danach flachte die Partie etwas ab. Und ja, das wären Big Points für den HSV gewesen, denn Heidenheim hat ja am Wochenende, am Sonntag dann darauf auch nicht gewonnen. Dann wäre der HSV nochmal rangerückt. Nun stehen sie irgendwie in der Mitte von allem, also es fehlen ihnen 4 Punkte auf Platz 2. Sie sind 4 Punkte vor Platz 4. Also, wenn sie ihre Aufgaben lösen, wird es eine weitere Relegation für den HSV. Aber da kommen wir nochmal später drauf zu sprechen. Blicken wir dann jetzt auf das Tor des Spieltages, weil wir jetzt schon über Tore gesprochen haben. Ich habe ein Muslia-Tor, beziehungsweise die Szene habe ich ja genommen vor dem Elfmeter. Und Jonas hat ja das 2-1 von Braunschweig genommen, was man auch hätte als Tor des Spieltages sehen können. Aber er hat sich für eher das Eiertor in Karlsruhe von Louis Schaub entschieden. Denn also es ist halt eher unglücklich, muss man sagen, wie Schaub bekommt ihn halt in eine sehr private Zone und von da aus springt der Ball dann ins Tor. Also der Keeper von Karlsruhe versucht ja den Ball zu klären und schießt Schaub dabei an. Und der Ball fliegt dadurch ein Tor. Natürlich komplett kurios. Hätte man wahrscheinlich nicht mit rechnen können. Und auch Schaub hat eher nicht damit gerechnet, glaube ich, dass er so ein Tor schießt. Mein Tor des Spieltages war das Tor in Nürnberg von Dua. Ein astrein wunderschöner Konter, muss man sagen. Richtig geil gespielt. Auch von allen Beteiligten richtig schön. Kastrop hat den Ball dann, glaube ich, aufs Tor gebracht, wurde vorher nochmal durchgelassen und Dua steht dann da mit der Hacke und vollendet wunderschön. Also, man hätte auch in dem Spiel, wie gesagt, andere Tore nehmen können. Clemens Tor war auch wunderschön, aber ich habe mich dann für Dua entschieden, denn ich fand es einfach im Aufbau schöner Konter, schöner Angriff und das hat es bei mir dann vollendet. Fehlt uns dann nur noch die Überraschung des Spieltages und Jonas' Überraschung war, dass Pauli so eindeutig in Darmstadt gewinnt. Er hat wahrscheinlich davon ausgemacht, dass sie im Vorhinein, bin ja eigentlich davon ausgegangen, dass Pauli das Spiel gewinnt, aber dass es dann, dass sie 3-0 gewinnen, ist schon überraschend, muss ich ihm lassen. Und zu alledem, wenn man sich das Spiel angeguckt hat, beziehungsweise wenigstens die Highlights geguckt hat, fragt man sich wirklich, wie gewinnt Pauli dieses Spiel 3-0? Denn in jetzt den Highlight-Videos, die ich gesehen habe, waren hauptsächlich Darmstädter Chancen drin und da kann sich Darmstadt wirklich ärgern, dass sie da nicht die letzten Punkte geholt haben, die ihnen noch zum Bundesliga-Aufstieg gefehlt haben. Sie werden trotzdem aufsteigen. Es sind 7 Punkte vom HSV. Der HSV macht HSV-Dinge, wir haben schon gesagt, und ihnen fehlt nur noch ein Sieg in 3 Spielen. Und wenn wir mal ganz ehrlich sind, dann werden sie den mit Sicherheit holen. Aber dennoch war da auf jeden Fall mehr drin und dann hätten sie es schön zu Hause feiern können. Jetzt haben die in Hannover am folgenden Spieltag die Chance. Ob sie es da dann machen werden, werden wir sehen. Aber Wäre auf jeden Fall. Und Pauli hat sich auf jeden Fall dann zurück in Aufstiegskampf angemeldet. Wie gesagt, 4 Punkte hinter HSV. Und wenn die straucheln, ist Pauli auf jeden Fall da. Und es gibt auch ein interessantes Duell am kommenden Spieltag. Aber blicken wir nochmal auf meine Überraschung des Spieltages. Und das ist Hansa Rostock. Und erstmal ein Disclaimer: Ich weiß, Hansa Rostock hat nicht überragend gespielt am Samstag. Und generell das Niveau des Spiels gegen Regensburg war, sagen wir mal, nicht allzu hoch. Und vielmehr, also ich habe mich wirklich in den 90 Minuten gefragt, was gucke ich hier eigentlich, ne? Bin ich auch ganz ehrlich. Aber es ist halt schon überraschend. Wir haben Rostock vor 3 Wochen, müssen wir offen und ehrlich gestehen, fast abgeschrieben. Wir haben jetzt kein Potenzialmannschaft in Mannschaft gesehen. Wir haben deren Offensivschwäche angepriesen. Wir haben gesagt, dass ob da noch was klappt, ist schwierig. Aber sie haben jetzt 3 Spiele in Folge gewonnen, alle 3 Spiele zu null und haben jetzt am Freitag dann meiner Meinung nach auch die Möglichkeit, den Klassenerhalt dingfest zu machen. Mit einem Sieg sollte da eigentlich nicht mehr allzu viel schief gehen. Aber ich habe sie dann als meine Überraschung des Spieltages genommen, um einfach die Entwicklung der letzten paar Wochen nochmal genauer darzustellen. Aber wenn wir jetzt schon, wie gesagt, beim SV Sandhausen gegen FC Hansa Rostock sind am Freitagabend, die eröffnen nämlich auch den 32. Spieltag. Und das ist auf jeden Fall eine Partie, auf die wir uns enger konzentrieren sollten. Die andere Partie an dem Spieltag, FC Magdeburg gegen Nürnberg, oder an dem Freitag, ist natürlich auch interessant, wenn wir auf die Tabelle schauen. Denn Nürnberg gerade 14., 4 Punkte Vorsprung vom 16., das kann natürlich noch eng werden. Aber Magdeburg ist durch. Die sind jetzt spätestens, genau, sie haben gerade 9 Punkte, heißt, wenn sie, also 9 Punkte Vorsprung vor Platz 16, sollte Bielefeld nicht gewinnen, ist Magdeburg nächstes Jahr in Liga 2 dabei. Sie haben jetzt auch mit ihrem Kapitän den Vertrag verlängert am heutigen Donnerstag, heutigen Mittwoch, Entschuldigung. Und zwar, das haben sie heute Nachmittag bekannt gegeben, und zwar haben sie den Vertrag mit Condé verlängert, denn er ist eine wichtige Stütze in dieser Saison, hat sehr viele Spiele von Anfang an gemacht und wurde jetzt mit einem neuen Vertrag ausgestattet. Auch man merkt halt, man sieht, dass sie wirklich jetzt versuchen, mit den Leistungsträgern, also mit den Säulenspielern, wirklich eine Kaderqualität aufbauen, welche ich sehr, sehr gut finde. Und ist ja jetzt auch nicht der erste Spieler, der jetzt bei Magdeburg verlängert. Aber wie gesagt, ich befürchte, dass die jetzt vielleicht in so einen Saisonende-Blues kommen. Die letzten 2 Spiele haben auch nochmal ordentlich Kraft gekostet. Wie gesagt, gegen Heidenheim und den HSV haben sie beide Spiele nicht verloren. Gegen Heidenheim ein 0-0 geholt, was in der zweiten Hälfte, müssen wir nicht drüber reden, auch ein bisschen glücklich war. Beziehungsweise einfach stark von Reimann. Den hätte man auch als Spieler des Spieltages zum Beispiel wählen können. Und ja, jetzt könnten sie in so einen kleinen Saisonende-Blues kommen. Da ist jetzt auf jeden Fall der erste FC Nürnberg halt jetzt der nächste Gegner am Freitagabend, wie ich schon angesprochen habe. Und ich könnte mir vorstellen, dass Magdeburg das Spiel einfach gewinnt, dann sind sie von allen Sorgen los. Aber für Nürnberg geht es natürlich noch um einiges. Sie haben gegen den FC Kaiserslautern am vergangenen Spieltag ihre sichere Weste quasi weggeworfen. Also hätten sie das Spiel gewonnen, dann wären es 6 Punkte gewesen und dann hätte man schon fast von einem Klassenerhalt sprechen können. Nun ist es wieder knapp und ich kann mir das auch eigentlich erklären, wie du zu Hause 3-1 führen kannst in der 88. Minute und dann das Spiel doch noch irgendwie hergibst. Ja, es ist Kaiserslautern. Ja, die machen das nicht zum ersten Mal in dieser Saison. Aber trotzdem, da hätte ich mir ein bisschen mehr Erfahrung gewünscht, insbesondere von der Mannschaft, die von Dieter Hecking trainiert wird. Und deswegen denke ich, dass die auf jeden Fall vor einem schweren Spiel stehen, jetzt in Magdeburg. Aber ich weiß nicht, ob es dann ein Überraschungssieg ist, ich würde mal eher nicht sagen, aber ich glaube, dass sie den Auswärtssieg holen und damit sich so gut wie sichern. Ob es dann am Ende des Spieltages dafür reicht, dass sie sicher in der nächsten Saison dabei sind, das werden wir sehen. Aber ich glaube, dass Nürnberg hier einen Auswärtssieg holt. Bei der anderen Partie, Sandhausen gegen Rostock, geht es wie gesagt um alles. Sandhausen kämpft um den Klassenerhalt. Es gibt noch keine Mannschaft, das müssen wir, glaube ich, erwähnen, die an diesem Spieltag komplett absteigen kann. Deswegen ist noch alles drin, aber es kann natürlich ein ordentlicher ein Signal sein, wie die restliche Saison ausgehen wird. Denn wenn Sandhausen dieses Spiel verliert gegen einen direkten Konkurrenten, dann kann das nochmal, dann zeigt das eigentlich, dass das mit dem Ziel Klassenerhalt sehr, sehr schwierig werden kann. Sie haben ja, wie gesagt, gegen Braunschweig, auch gegen einen direkten Konkurrenten am letzten Wochenende knapp verloren, obwohl sie in der ersten Halbzeit ein sehr gutes Spiel gemacht haben. Und in Person von Ademi hätten da eigentlich mehr Tore fallen müssen. Also er ist ja, glaube ich, zweimal alleine vom Keeper gewesen, beziehungsweise eine sehr, sehr gute Kopfballsituation gehabt. Oder aus, genau, stimmt, die erste Szene war ja da, wo Dekali den Ball noch irgendwie zu Ademi gegrätscht hat, warum auch immer, und dann hat Ademi freistehend aus knapp, sei es 12, 13 Metern, den Ball rechts am Tor vorbeigesetzt. Das hätte die Führung sein müssen. Oder halt die Szene direkt vor der Halbzeit, wo er alleine auf Ron Torben Hoffmann zugelaufen ist. Auch da hätte er schon treffen müssen. Hat er nicht. Am Ende verliert Sandhausen das Spiel. Und so langsam wird das richtig knapp. Also da ist vielleicht Rostock auch aktuell nicht dann der perfekteste Gegner. Denn wie gesagt, die letzten drei Spiele haben sie alle zu null gewonnen. Und ich glaube, ist natürlich auch nochmal ein Highlight. Trainer Alois Schwarz, der jetzt bei Hansa Rostock ist, trifft natürlich auf seinen Ex-Verein, den SV Sandhausen, wo er zu Beginn dieser Saison und auch noch in der Rückrunde natürlich gearbeitet hat und dann freigestellt wurde. Und er sagt selber, dass er sich freut, zurückzukommen, aber dies sei sekundär, denn primär möchte er natürlich die drei Punkte für Hansa Rostock holen und dem Ziel Klassenerhalt einen Schritt näher kommen. Und in den letzten drei Wochen haben die halt, wie gesagt, eine gute Entwicklung durchgenommen. Und ich denke, dass hier auch einiges möglich ist. Und ich denke, dass sie einen Auswärtssieg einfahren werden. Ob es dann wieder zu null sein wird, das glaube ich nicht. Und ich denke, dass sich Rostock dadurch den Klassenerhalt so gut wie sichern wird. Also ich glaube, wir werden viele Sicherungen an diesem Spieltag sehen, insbesondere im Abstiegskampf. Um nochmal auf die andere Seite zu blicken, Sandhausen-Trainer Gerd Kleppinger sagt, dass Rostock aktuell sehr gut defensiv steht. Sie brauchen wenig Tore, um Spiel zu gewinnen. Das habe ich angesprochen mit den zu Null Spielen. Und dass es nie einfach ist, gegen eine Mannschaft von Alois Schwarz zu spielen. Und der hat sich bestimmt einen guten Plan zurechtgelegt, also in dem Sinne jetzt Kleppinger, um dieses Spiel siegreich zu gestalten. Ich glaube, das wird Abstiegskampf pur mit einem glücklicheren Ende für Rostock. Und dann wird es langsam sehr, sehr dunkel im Abstiegskampf für den SV Sandhausen. Blicken wir nun auf die Samstagskonferenz und da haben wir, ein paar Spiele werden wir jetzt hier eher nicht besprechen. Also es ist eine unspektakulärere Konferenz. Auf der einen Seite haben wir die Spielvereinigung Fürth gegen Eintracht Braunschweig. Braunschweig immer noch mit ein bisschen Abstiegssorgen, ich habe es angesprochen, aktuell 5 Punkte Vorsprung vor Platz 16, aber ich glaube, da brennt nichts mehr an. Fürth sollte auch so gut wie raus sein, 7 Punkte Vorsprung vor Platz 16. Im Normalfall reicht das und dafür sind sie auch noch zu gut. Und mit Eintracht Braunschweig, ja, kommt halt jetzt ein direkter Gegner. Das ist Tabellenplatz 12 gegen Tabellenplatz 13. Und ich denke, wir könnten eigentlich ein ganz solides Spiel erwarten. Also führt ja am Ronhof eigentlich unter Zorniger eine sehr, sehr gute Mannschaft. Haben wir nur gegen Heidenheim dann verloren. Und das war auch komplett desolat, wie sie da aufgetreten sind. Also sie sind auf jeden Fall auf Wiedergutmachungstour. Und da kommt, glaube ich, die Eintracht aus Braunschweig auch nicht ganz ungelegen, obwohl sie natürlich am letzten Wochenende gewonnen haben. Die kämpfen natürlich nochmal um alles. Beide Teams können mit einem Sieg den Klassenerhalt sichern. Beziehungsweise gut wie sichern bei Braunschweig, denn das ist ein Punkt, aber sind wir mal ehrlich, das passiert nicht. Und also, dass sie dann noch absteigen, wenn sie das Spiel gewinnen sollten. Und ich rechne mit einem Auswärtssieg von Eintracht Braunschweig. Ich denke, dass sie sich gut präsentieren werden, dass dieser letzte Sieg in der letzten Minute, in der vorletzten Minute, letzte Woche auf jeden Fall nochmal extra Kräfte freigesetzt hat, die sie dann jetzt an diesem Spieltag nutzen werden. Und ich erwarte ein offenes Spiel und denke, dass Braunschweig das glücklichere Ende in dieser Partie haben wird. Die anderen Spiele in dieser Konferenz haben auch ein bisschen mit Abstiegskampf zu tun. Also Holstein Kiel Karlsruhe, da geht es wirklich um die goldene Ananas. Unser prognostiziertes Duell um Platz 8. Wir lieben es. Kiel ist 2 Punkte hinter Karlsruhe, KSC gerade auf diesem beliebten 8. Platz. Und Kiel ist 2 Punkte dahinter. Natürlich geht es da um In dieser Partie geht es um nichts mehr. Die interessante Story beim KSC ist eher, dass Paul Nebel steht kurz vor einer Verlängerung seiner Leihe, hat eine sehr, sehr gute Saison abgeliefert und das steht auch in. Ich glaube, das ist ein Win für beide Seiten oder für alle drei Seiten, also für Mainz, denn Paul Nebel sah mit Niveau auf hohem Niveau bei einer KSC-Mannschaft, die nächste Saison vielleicht oben mit angreifen können. Dann ist es ein Win natürlich für Paul Nebel, weil er mit seinen jungen 20 Jahren natürlich auch Spielpraxis sammelt und Win für den KSC, die jetzt nächste Saison Stindel bekommen. Und ich glaube, da können wir richtig guten Fußball erwarten nächste Saison. Und das Einzige, was jetzt noch fehlt, ist die Unterzeichnung des neuen Arbeitspapiers. Und dann sollte Paul Nebel auch nächste Saison wieder bei Karlsruhe spielen und weiterhin an seinen drei Treffern arbeiten. Ob er das auch schon an diesem Samstag macht, werden wir sehen. Und eine andere interessante Story ist natürlich, was passiert mit Mikkel Kaufmann. Da läuft Ende Mai die Kaufoption aus. Heißt, der KSC muss sich dazu entscheiden, ob sie ihn jetzt verpflichten wollen oder nicht. Also ich glaube, da führen keine zwei Wege dran vorbei, dass sie ihn verpflichten werden. Ich kann es komplett nachvollziehen. Und ich denke es auch, dass sie es machen werden. Ja, es gibt immer Gerüchte so, ey, können sie die 1 Million überhaupt bezahlen? Ich habe auch was gelesen, dass es wohl nicht das Problem sein soll. Das einzige Problem ist halt, ob Micky Kaufmann den Vertrag unterschreiben will. Ich denke, das wird er machen. Ob er dann beim KSC in der nächsten Saison spielt, ist die andere Frage. Denn ich könnte mir auch durchaus vorstellen, dass der KSC die Kaufoption zieht und ihn dann mit Gewinn weiterverkauft. Und ja, also Micky Kaufmann hat in dieser Saison einfach endlich wieder Fuß gefasst in Deutschland nach seinem ersten Stint in Hamburg, der jetzt nicht allzu perfekt verlief, beziehungsweise erst am Ende hin ins Rollen kam, hat er jetzt in dieser Saison seine Stabilität gefunden und auch zahlreiche Tore erzielt. Oder wie am letzten Wochenende für ein Eigentor gesorgt, beziehungsweise also ein Eigentor forciert, sagt man ja. Und ich denke, wir werden ihn auf jeden Fall im Juni einen KSC-Spieler nennen. Ob er dann im Sommer nicht woanders hin wechselt, das werden wir sehen. Gibt ja auch Gerüchte, dass er zum SV Werder Bremen vielleicht wechselt, die natürlich gerade nach Ersatz für Stürmer Duxch und Füllkrug suchen. Und die andere Partie in dieser Samstagskonferenz ist der erste FC Kaiserslautern, trifft auf Arminia Bielefeld und Arminia Bielefeld muss dieses Spiel gewinnen. Ja, es ist am Betzenberg. Ja, sie haben da eine kleine Feier mit der Meistermannschaft von 1998, 1997. Auf jeden Fall ist es sehr, sehr heikel. Sie müssen definitiv dieses Spiel gewinnen. Sie sind gerade auf Platz 16, haben nur 2 Punkte Vorsprung vor Platz 17. Es fehlen ihnen 4 Punkte auf einen rettenden Tabellenplatz 15 mit Hansa Rostock und Rostock spielt halt gegen den Tabellen-18. Also, ob sie da Punkte liegen lassen, ist fragwürdig. Ist eine sehr unglückliche Situation für Bielefeld, denn auf der einen Seite wollen sie natürlich, dass Rostock verliert, aber auf der anderen Seite wollen sie auch nicht, dass Sandhausen punktet und möglicherweise an denen vorbeizieht. Deswegen ist es wichtig, dass die Arminia ihre eigenen Hausaufgaben macht. Haben ja am vergangenen Wochenende 1:1 gegen die Spielvereinigung Fürth gespielt. Und ja, ich weiß nicht, was ich über Bielefeld noch so viel sagen soll. Denn sie müssen langsam punkten und es wird ernst. Jetzt fällt auch noch Okugawa für den Rest der Saison aus. Das ist natürlich eine Hiobsbotschaft für Bielefeld, denn in den letzten Wochen in der Rückrunde hat er zu seinem alten Mojo zurückgefunden, beziehungsweise jetzt nicht komplett, aber hat häufiger gute Leistungen gezeigt als in der Hinrunde. Und oh, ich glaube, das wird nochmal richtig, richtig ordentlich im Abstiegskampf. Und da ist jeder Punkt wichtig. Und ja, Bielefeld, ich vermute, dass sie es im Endeffekt sich über die Relegation retten. Aber das kann nicht der Anspruch einer Arminia aus Bielefeld sein, die im letzten Jahr noch Bundesliga gespielt haben. Und deswegen bin ich gespannt, ob sie jetzt das Ziel in die Tat umsetzen und 3 Punkte vom Betzenberg entführen. Ist, wie gesagt, eine schwierige Auswärtspartie. Aber der erste FC Kaiserslautern ist natürlich nicht in der besten Verfassung in dieser Rückrunde. Aber sie geben nie auf. Das haben wir jetzt am letzten Wochenende gegen Nürnberg gesehen. Da lagen sie 3:1 zeitweise zurück und haben es dann noch in den letzten Minuten gedreht. Also davor muss sich Bielefeld in Acht nehmen, dass sie sich nie zu sicher sind. Und Ich glaube aber, dass dieses Spiel Remis ausgehen wird, dass wir keine fußballerischen Meisterleistungen sehen und das vielleicht auch wieder in einem 1-1, einem 0-0, vielleicht 2-2 endet und dass jetzt Bielefeld nicht unbedingt weiterhilft. Samstagabend haben wir dann eine wirkliche, wirkliche Top-Partie und das ist für mich auch das beste Top-Spiel, was man hätte wählen können an diesem Spieltag. Also Hut ab an die DFL mit dieser Sicht, die sie, oder diese Vorsicht, die sie damals dann gezeigt haben bei dem Ausfall dieser Partie, beziehungsweise der Festigung dieser Partie auf Samstagabend 20:30, nämlich es ist das Verfolgerduell um Platz 3. St. Pauli spielt zu Hause gegen Fortuna Düsseldorf und es ist ein Do-or-Die-Spiel. Beide Teams müssen dreifach punkten. Für beide Teams geht es um alles. Wenn du gewinnst und der HSV am Sonntag patzt, bist du womöglich ein Punkt, vielleicht zwei Punkte ran am Platz 3. Spielst du unentschieden, also spielen Düsseldorf und Pauli unentschieden, verabschieden sie sich beide fast aus diesem Aufstiegsrennen, denn drei beziehungsweise vier Punkte dann auf den HSV aufholen, wenn sie nicht gewinnen sollten, ist natürlich nicht die leichteste Aufgabe. Aber oh, ich glaube, das wird ein richtig gutes Fußballspiel. Beide Teams haben gezeigt, dass sie Fußball spielen können. Düsseldorf zu Hause 3-0 gegen Kiel gewonnen, da haben gute 25 Minuten gereicht, um das Spiel zu gewinnen. Für Pauli haben einfach eine Effizienz vor dem Tor, hat gelangt, um das Spiel zu gewinnen in Darmstadt und die Aufstiegssause ein bisschen zu versauen. Düsseldorf natürlich hat unter der Woche bekannt gegeben, dass sie einen neuen Trikotsponsor bis 2028 haben. Sie haben sich mit der Targobank auf einen Deal geeinigt und versuchen natürlich nach der Bekanntgabe, dass es nächste Saison ein paar Spiele geben wird mit freiem Eintritt, sich das Geld über Sponsoren zu holen. Und da steht wohl ein Deal mit knapp 45 Millionen im Raum. Natürlich nicht nur der Trikotsponsor, aber auch andere Sponsoren. Und da wird auf jeden Fall langfristig gedacht, nämlich ein Vertrag bis 2028 ist jetzt nicht mal eben bis morgen, sondern ein bisschen länger. Und nun wartet halt das Do-or-Die-Spiel. Pauli, Düsseldorf, ich erwarte ein richtig, richtig gutes Fußballspiel. Auf Seiten von St. Pauli ist natürlich nochmal interessant zu erwähnen, dass sie am Dienstag den Vertrag mit Timo Schulz aufgelöst haben. Der war ja noch in der Hinrunde Trainer bei St. Pauli. St. Pauli Urgestein ist immer beim Verein willkommen. Und er soll wohl bald Basel-Trainer werden. Also dann ab Sommer, jetzt noch nicht direkt, sondern dann in der kommenden Saison das Ruder da übernehmen beim FC Basel, die aktuell in einer Krise stecken. Also sie sind aktuell im Tabellenmittelfeld der Schweizer Liga und drohen, auch wenn sie im Halbfinale der Conference League sind, drohen die internationalen Plätze zu verpassen und nächstes Jahr dann ohne Europa dazustehen und versuchen natürlich einen Neuaufbau. Und ich glaube, Timo Schulz kann da eigentlich reinpassen. Also ich halte ihn immer noch für einen guten Trainer und ich kann mir da einiges vorstellen. Auf der anderen Seite hat St. Pauli in dieser Woche einen Transfer bekannt gegeben und zwar haben sie Philipp Treu vom SC Freiburg verpflichtet. Der 22-jährige Rechtsverteidiger führte die zweite Mannschaft des Bundesligisten SC Freiburg als Kapitän an und ist in der bisherigen Drittligasaison 32 Mal für die Breisgauer aufgelaufen. Hat aber keine wirkliche Bundesliga-Perspektive beim SC Freiburg. Deswegen will er sich nun beim FC St. Pauli beweisen und ich bin gespannt, wie er in der nächsten Woche, in der nächsten Saison agieren wird. Aber viel wichtiger ist natürlich das aktuelle Spiel. Ich denke, dass Pauli das Spiel ungefährdet, Ausrufezeichen, zu Hause gewinnen wird. Ich halte sie für die deutlich bessere Mannschaft und konstantere Mannschaft aktuell als Fortuna Düsseldorf. Und ich denke, dass sie im heimischen Millerntor-Stadion da auf jeden Fall den Heimsieg dann holen werden, also dann ordentlich den Druck erhöhen werden auf den HSV, der dann am Sonntag gegen den SSV Jahn Regensburg spielen darf. Insgesamt die Sonntagskonferenz Aufstieg pur. Ich glaube, wir werden den Darmstädter Aufstieg miterleben, die in Hannover gewinnen werden. Dann spielt Heidenheim in Paderborn. Keine leichte Partie haben wir am letzten Wochenende für den HSV gesehen. Und der SSV Jahn Regensburg hat unter der Woche seinen Trainer gewechselt. Und sie haben Mesut Çelebi freigestellt. Sie sind aktuell punktgleich mit dem Schlusslicht auf Tabellenplatz 17. 6 Punkte Rückstand auf einen Nicht-Abstiegsplatz. Da sind die Alarmglocken auf jeden Fall ganz, ganz laut. Und man hat es ja auch schon gesehen, dass die Entwicklung unter Selim Begovic aktuell nicht wirklich gut ist. Und es hat mich schon überrascht, dass es eher so spät gemacht wird. Denn
Schon letzte Saison sind sie eigentlich überragend gestartet. 4 Spiele, 4 Siege. Und dann hatten sie Glück, dass sie so eine gute Hinrunde gespielt haben. Sind dann am Ende in der Rückrunde noch auf Platz 15 abgerutscht. Und hätten sie nicht so eine gute Hinrunde gespielt, hätte es durchaus sein können, dass Regensburg schon letztes Jahr abgestiegen ist. Und das hat sich in dieser Saison auf jeden Fall nochmal verdeutlicht. Klar, wichtige Abgänge mit zum Beispiel, wichtige Abgänge mit einem Jan-Niklas Beste. Aber auch die wurden nicht wirklich gut ersetzt. Und jetzt könnte es auf jeden Fall schwierig werden, für den Jahn in der Liga zu bleiben. Insbesondere, wenn wir dann noch auf die kommende Partie blicken. Der HSV ist natürlich kein leichter Gegner. Aber wann willst du den HSV schon haben? Richtig, du willst ihn an Saisonende haben. Das Glück hatte auch Regensburg letzte Saison. Da hat der HSV aber 4-2 gewonnen. In einer komplett spektakulären Partie. Muss ich euch jetzt nicht genauer ausführen. Und der HSV war mal, oder Regensburg war mal ein Angstgegner vom HSV. Denn in der ersten Zweitligasaison hat der HSV noch beide Duelle gegen den Jahn verloren. Danach blieben sie aber 7-mal ungeschlagen und gewannen 5 der letzten 6 Partien. Und ich glaube, der HSV muss gewinnen in Regensburg. Führen keine zwei Meinungen vorbei. Ich muss auch nochmal den Trainer natürlich nachreichen, der jetzt bei Regensburg unter Vertrag ist. Und zwar ist es Joe Ennochs. Ist das, glaube ich, so spricht man das auch. Genau, Joe Ennochs war vorher bei Zwickau unter Vertrag, wurde da im Februar rausgeworfen und hat jetzt einen Vertrag bei Jan Regensburg bis 2024 unterschrieben. Und ich bin gespannt, ob er jetzt in dieser kurzen Zeit das Ruder rumreißen kann. Aber das ist sehr wahrscheinlich ein ligaunabhängiger Vertrag. Von daher ist es, glaube ich, eher ein Blick in die Zukunft. Heißt, er würde auch in Liga 3 übernehmen, kennt sich mit der dritten Liga aus. Aber noch sind sie ja nicht abgestiegen. Und gegen den HSV ist am Saisonende immer irgendwie ein Sieg drin. Beim HSV fehlt natürlich Lars Lubenisch, dürfen nicht vergessen. Und auf andere Personalien zu blicken, steht Ambrosius angeblich nach Medienberichten vor allem ablösefreiem Transfer, sollte Tim Walter der Trainer bleiben. Denn er wurde im letzten Sommer ja aussortiert, wurde dann an den KSC ausgeliehen, hat eigentlich eine sehr gute Hinrunde gespielt, hat oft in der Stammelf gespielt, dann kamen Verletzungen zu, hier und da mal eine Sperre und so ist er irgendwie aus dieser Startelf rausgerutscht, hat sich dann Muskelfaserriss geholt, stand dann letzte Woche nicht im Kader und ja, ich bin gespannt, ob der dann wirklich ablösefrei wechselt und der Vertrag aufgelöst wird und da ist auch eine Abfindung zahlt. Das wäre ja natürlich Standard beim HSV. Ob das passiert, weiß ich nicht. Schonlau soll da hingegen wohl ligaunabhängig beim HSV bleiben. Er fühlt sich hier pudelwohl und möchte weiterhin beim HSV bleiben. Und andere Personalien, also Glatzel und Reis, sind dann wahrscheinlich bei Nichtaufstieg weg. Also für den HSV steht viel auf dem Spiel. Ob es dann in der Relegation enden wird wie letztes Jahr, werden wir sehen. In die Relegation. Und ich erwarte einen Auswärtssieg hier vom HSV, überraschenderweise. Und auf der anderen Seite ist dann, wie gesagt, der erste FC Heidenheim, der dann auswärts in Paderborn spielt zeitgleich. Die möchten natürlich auch unbedingt gewinnen und können mit einem Sieg so gut wie dann mit der Bundesliga planen. Dann wäre es 4 Punkte Vorsprung bei noch 2 Spielen gegen den HSV. Da wird danach würde dann ein Sieg reichen. Aber mal, und das ist dann die schwerste Partie, die sie jetzt noch haben. Danach folgen noch Partien gegen Regensburg, Sandhausen und der fünfte Gegner von Heidenheim, gegen den sie noch spielen, finde ich natürlich ganz schnell raus. Sie spielen noch gegen, richtig, ja genau, Paderborn, Sandhausen und Regensburg sind die letzten Gegner, aber nur noch 2 Spieltage. Guten Morgen, Leonard. Und ja, das sind eigentlich 2 sichere Siege, sollten das sein für den FC Heidenheim. Deswegen hier nochmal die letzte große Hürde ist der SC Paderborn. Und ich erwarte ein ausgeglichenes Spiel, muss ich sagen. Ich glaube, das hat ein bisschen Nerven gekostet, der erste FC Heidenheim, der letzte Woche nicht gegen Magdeburg gewonnen hat. Erste Halbzeit war natürlich schwach. Zweite Halbzeit haben sie dann die Chance nicht genutzt und hätten das Spiel eigentlich gewinnen müssen. Haben sie nicht. Und jetzt könnte der nächste wichtige Schritt folgen gegen SC Paderborn. Ich denke aber, dass sie hier unentschieden spielen werden. Also dem HSV es nachmachen und der HSV dann auf 2 Punkte ranziehen wird vor dem 33. Spieltag. Also es kommt nochmal ordentlich Spannung auf. Und vielleicht ist es auch nur eine Wunschvorstellung bei mir. Ich weiß es ja nicht. Aber das erwarte ich vom SC Paderborn. Die können Fußball spielen und das wird nicht einfach für den ersten den ersten FC Heidenheim. Kwasniok hat noch vor der Partie gesagt, dass sie die größte Challenge der Liga sind. Hat noch letzte Woche den Fußball von Tim Walter gelobt und jetzt auf einmal ist Heinheim die größte Challenge der Liga. Ich weiß ja nicht. Aber blicken wir dann nun auf die letzte Partie des Spieltages und das ist Hannover 96 gegen den SV Darmstadt. Und ich lege mich fest, Darmstadt wird nach dem 32. Spieltag offiziell wieder ein Bundesligist sein. Sie werden auswärts bei Hannover gewinnen. Sie werden in der Heinz-von-Heiden-Arena den Aufstieg feiern. Sie werden es verdient feiern. Sie sind halt einfach die konstanteste Mannschaft aus der Liga. Sie gewinnen ihre Spiele und das werden sie auch in Hannover machen. Alles andere würde mich wundern. Hannover nicht in der guten Form. Wieder mal verloren gegen den KSC. Und ja, also ich erwarte nicht allzu viel von Hannover. Diese Saison ist da gelaufen. Und das werden wir jetzt an diesem Spieltag auch sehen. Darmstadt wird ich glaube sogar, es wird gefahrlos. Ich glaube, sie gewinnen das Spiel 3-4-0. Werden auf jeden Fall sicher gewinnen und damit wieder in der Bundesliga sein. Wir sind dann schon auch am Ende dieser Folge angelangt. Ich danke euch vielmals fürs Zuhören. Ich muss es ja diesmal alleine machen. Nächste Woche wird dann Jungs auch wieder dabei sein und darauf freue ich mich dann. Und dann hören wir uns nächste Woche wieder bei Scouting Report, zweite Bundesliga. Ciao, ciao.